FreeFM auf 102,6. For you to fly.
Namaste, Ellen Dietrich. Mit dir möchte ich heute über den Corona-Lockdown sprechen, aber nicht über den deutschen. Wir werfen heute einen Blick auf das Dilemma in Nepal. Du bist Leiterin des Vereins Haus der Hoffnung Hilfe für Nepal e.V. und hast spontan gekonnt auf die Krise reagiert, obwohl du zu dieser Zeit in Deutschland warst. Damit wir alle wissen, was dich ausmacht und was du bewegst, kannst du uns zuerst mal einen kleinen Einblick in deine Arbeit geben.
Ja, das mache ich gerne, Laura Moderau. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr darüber.
Ja, ich mich auch.
Gut, prima. Ja, ich habe vor 22 Jahren den Verein Haus der Hoffnung Hilfe für Nepal gegründet. Zunächst mal um einen französischen Verein, der auch eine Privatinitiative war, zu unterstützen. Das habe ich auch so circa 3 Jahre lang gemacht. Der Verein hatte knapp 80 Kinder, wollte aber nicht mehr weiter wachsen. Ich sah auf der anderen Seite die große Not im Land und beschloss dann, mich selbstständig zu machen. Mit Hilfe eines Betreuers habe ich dann die ersten 13 Kinder aufgenommen. Das waren Vollwaisen, Halbwaisen, Scheidungswaisen und Kinder aus bitterarmen Familien, wie es auch heute noch so ist. Und habe da, wie gesagt, mein erstes Kinderheim aufgemacht. Heute betreue ich oder mein Verein mehr als 150 Kinder in 3 angemieteten Häusern in der Hauptstadt Kathmandu.
Du warst ja bis zum 20. März diesen Jahres noch vor Ort in Kathmandu, als das mit Corona und dem Lockdown erst so richtig losgegangen ist. Wie hast du denn diesen Anfang empfunden?
Mir war damals noch gar nicht bewusst, dass Corona wirklich bestand. Denn in Nepal gab es einen einzigen Corona-Fall und der war geheilt. Und es gab noch einen akuten Fall. Man konnte sich gar nicht vorstellen, dass es wirklich eine Pandemie gab. Im Laufe der 2 Tage, bevor ich dann weggeflogen bin, ist mir die Pandemie erst so ein bisschen bewusst geworden, weil eben auch die deutsche Botschaft bat, dass man sich registrieren lassen sollte, wenn man nach Hause fliegen lassen wollte. Ich habe praktisch die letzte offizielle Maschine genommen. Und es waren noch ein paar Praktikantinnen und Praktikanten unten, die dann eine beziehungsweise 2 Wochen später mit der deutschen Rückholaktion zurückgekommen sind nach Deutschland. Als ich dann den Kindern auch erzählt hatte, vor allen Dingen den Großen, ich gehe jetzt nach Deutschland zurück, auch wegen eben Corona, dann haben die so ein bisschen spöttisch gesagt, na, dann gehst du aber doch in ein Corona-Land, in Nepal wärst du doch viel sicherer. Und dann habe ich gekontert, gut, aber wenn Corona nach Nepal kommt, würde ich ein Krankenhausbett unter Umständen beanspruchen müssen und das einem Nepalesen wegnehmen, wohingegen in Deutschland, da bin ich Staatsbürger, da bin ich krankenversichert, da habe ich so praktisch ein Anrecht drauf. Und das haben sie dann eingesehen und so sind wir geschieden.
Mhm. Apropos Reaktionen der Kinder, kannst du uns noch einen Einblick geben, wie haben denn die Kinder auf diese ganz neue Situation reagiert?
Die haben das auch noch nicht wirklich realisiert. Es wurden die Prüfungen, die Klassenarbeiten vorgezogen und das Schuljahr hat 14 Tage früher geendet für die Kinder bis einschließlich Klasse 9. Und die Prüfungen von der 10. Klasse, das entspricht zu unserer mittleren Reifeprüfung, die wurde in allerletzter Minute abgesagt. Erst da ist mir auch so ein bisschen bewusst geworden, Corona scheint doch ein bisschen ernster in Nepal zu sein, als ich das bis jetzt gedacht hatte. Und die Kinder, die haben im Augenblick eigentlich nur gesehen, dass sie jetzt ein bisschen Ferien haben, dachten auch, das wäre bald vorbei und sie könnten zum Beispiel die Prüfungen der 10. Klasse ein paar Wochen später schreiben.
Wie sieht denn jetzt der Alltag der Nepalesen oder deiner Kinder aus im Vergleich zu davor?
Die Kinder waren seit dem 19. März nicht mehr in der Schule, weil zunächst mal dieser allgemeine Lockdown war. Als der dann Ende Mai aufgehoben wurde, verbreitete sich die Pandemie plötzlich in Nepal und es wurde unsicher. Es fand jetzt dann nochmal ein zweiter Lockdown statt, der dann nur so 14 Tage dauerte in Kathmandu-Tal. Aber inzwischen haben sie Fallzahlen von so circa 5000 Neuinfektionen pro Tag im ganzen Land bei 28 Millionen Menschen. Und allein etwa die Hälfte im Kathmandu-Tal, also in der Stadt Kathmandu selbst, Patan und Bhaktapur.
Wie unterscheidet sich denn die Lernsituation dort von der, wie wir sie hier in Deutschland kennen, gerade auch im Hinblick auf den Online-Unterricht?
Also zunächst einmal fand gar nichts statt, weil jeder dachte, das ist ja bald vorbei und ausgestanden. Und dann haben die Schulen angefangen, Online-Unterricht zu geben. Aber das ist viel, viel schwieriger, weil die Schulen viel weniger Computer haben als wir. Auch die Lehrer haben häufig zu Hause keinen Computer und viele Schüler haben keinen Computer. Dann sind die Klassen wesentlich größer. Eine Klasse mit 30, das ist ein normaler Durchschnitt. Die Klassen können gehen bis zu 70, 75 unter Umständen. Da ist es praktisch gar nicht möglich, einen sinnvollen Online-Unterricht zu machen. Es fehlt ja auch jede Erfahrung. Oft bricht auch das Netz zusammen. Wir haben praktisch an diesem ganz spärlich angebotenen Online-Unterricht bald nicht mehr teilgenommen, weil es den Kindern zu wenig gebracht hat. Und wir haben einfach feste Lernzeiten mit den Kindern jeden Tag eingeführt. Morgens für die Großen nochmal mittags und dann am Spätnachmittag wieder für alle, wo unter Aufsicht gelernt wurde.
Was mich persönlich noch sehr geschockt hat, ich habe aus Nepal gehört, dass es in den ersten Wochen des Lockdowns mehr Tote durch Suizid gab als durch Infektion. Warum?
Der Lockdown war rigoroser als bei uns hier in Deutschland. Die Lebensmittelgeschäfte hatten nur so 2 Stunden am Tag offen, 2 Stunden morgens, muss ich sagen, und 2 Stunden abends, weil kaum ein Nepalese einen Kühlschrank zu Hause hat und deshalb eben immer frisch seine Lebensmittel einkaufen muss und will. Und ansonsten durften die Menschen nicht außer Haus. Wir durften ja spazieren gehen und so weiter. Also die Kinder waren praktisch auf ihre Häuser begrenzt und mussten sich dort aufhalten. Auch alle Nepalesen, viele Nepalesen sind Tagelöhner, werden also nur bezahlt, wenn sie Arbeit haben und die Arbeit fiel plötzlich weg. Sie hatten kein Geld mehr und dann haben mehr als 800 Menschen zum Selbstmord gegriffen, sei es durch Hängen oder durch Schlucken von Gift, vorwiegend Pflanzenschutzmitteln, weil sie nicht den Hungertod sterben wollten. Im Gegensatz dazu standen 20 Corona-Tote, vielfach also weniger Menschen, die durch Corona gestorben sind. Und das hat mich total aufgeschreckt, als ich diese Zahlen gelesen habe. Und dann habe ich mir gesagt, da muss ich was machen.
Du hast dann auch tatsächlich was gemacht. Was denn genau?
Better Place und Gut für die Ostalb machen oft gemeinsame Projekte, wo Spenden gesammelt werden auf einer Plattform für bestimmte Anliegen. Und ich habe wirklich in allerletzter Minute dann ganz schnell ein Projekt noch reingesetzt, Kampf dem durch den Lockdown bedingten Hunger in Nepal. Die Spendenaktion sollte an einem Freitag sein, nach dem Fronleichnamstag, der ja Feiertag war. Ja, ich hatte wirklich nicht viel Zeit und ich wusste auch nicht, wie das angenommen würde, aber ich dachte nur, ich muss wenigstens irgendwas tun. Ich hatte mal 2.500 Euro reingesetzt und während der Aktion mussten wir mehr als 3-mal den Betrag erhöhen und hatten nachher mit 146 Spenden 8.485 Euro, womit wir eben dann Reis, Stall und so weiter kaufen konnten, Öl, Zucker, Salz, damit die Menschen wieder etwas zu essen hatten und haben auch gleich 2-3 Tage später mit der Aktion angefangen.
Wie haben die Menschen darauf reagiert?
Die Menschen waren unheimlich dankbar. Viele hatten Tränen in den Augen, weil sie wirklich nichts mehr zu essen hatten. Es waren ja jetzt schon seit Mitte März und das war Juni, also praktisch, der ganze April, der Mai, sogar fast 3 Monate. Da wird man dann schon hungrig, wenn man keine Arbeit hat.
Auf jeden Fall. Wo habt ihr denn dann die Essenspakete verteilt?
Also wir hatten 3 Zentren. Das eine war natürlich in Kathmandu bei uns selbst im Haus. Dann hatten wir 2 weitere Zentren unten im Süden von Nepal im Terai. Da hat uns angeschrieben eine junge Frau, die als Kind bei uns aufgewachsen ist und gerade noch vorher geheiratet hatte vor dem Lockdown, ohne das zu wissen, dass der kommen würde. Und die vielen leidenden Menschen dort sah und mein früherer Leiter, der auch ganz in der Nähe wohnte. Und die haben dann auch ein paar hundert Pakete ausgegeben. Der frühere Leiter hatte eine staatliche Lebensmittelverteilung erlebt, wo die Zuteilungen viel zu klein waren, nur für eine Woche gereicht haben und viel zu wenig und im Grunde genommen die Bedürftigsten und Ärmsten der Armen wieder leer ausgegangen sind, weil die sich halt nicht so gut wehren konnten. Ja, das waren dann zum Teil Analphabeten und dann eben auch wieder Tagelöhner, wo der Lohn noch gedrückt wurde, weil sie eben Analphabeten waren.
Jetzt würde ich noch mal gerne auf die Tagelöhner zu sprechen kommen, die du ja erwähnt hast. Der informelle Sektor ist ja sehr groß in Nepal. Was sind denn die Hauptwirtschaftszweige?
Es ist im Grunde genommen der Tourismus. Und der Tourismus ist natürlich völlig zusammengebrochen, denn Tamil, das Touristenviertel in Kathmandu, wurde total geschlossen. Alle Hotels haben geschlossen, manche sogar gleich bis Jahresende, manche mal vorläufig. Die ganzen Restaurants und so weiter wurden geschlossen. Es durften keine Treks mehr stattfinden. Bereits ausgestellte Trekking-Permits wurden als ungültig erklärt, so dass also eigentlich keine Lebensgrundlage mehr da war.
Und gibt es da auch Unterschiede zwischen den Auswirkungen zwischen Stadt und Land?
Sicherlich. In der Stadt ist es insofern schlimmer, weil die Menschen ja nicht irgendwo ein kleines Stück Land haben, wo sie noch ein bisschen Kartoffeln und Reis anpflanzen können, sodass sie wenigstens den Hunger stillen können, ja, den allerschlimmsten. Von daher ist es zum Teil auf dem Land leichter.
Und wie sieht's mit ärztlicher Versorgung und Krankenhaus aus?
Das ist natürlich wesentlich schwieriger als bei uns. Ja, sie haben niemals so viele Intensivbetten, wie sie brauchen würden. Es gibt ja auch Gegenden, wo es gar keine Krankenhäuser gibt. Da müssten die Menschen erst mal nach Kathmandu transportiert werden. Und das ist natürlich doppelt schwierig mit einem Corona-Fall, denn da würden sich ja zig weitere Menschen anstecken. Außerdem wurden alle Verkehrsmittel stillgelegt. Es fuhr kein Bus mehr in der Stadt, es fuhren keine Überlandbusse mehr, es durften keine Taxis und nicht mal Rikschas fahren. Ich weiß von Menschen, das habe ich in der Zeitung gelesen, die versucht hatten oder die nicht rechtzeitig in ihr Dorf gegangen waren und dann versucht hatten, ihr Dorf zu Fuß zu erreichen und zum Teil hunderte von Kilometern gelaufen sind dazu. Wenn sie Pech hatten, wurden sie sogar von der Polizei aufgegriffen. Dann in vielen Dörfern ließen die Dorfbewohner diese Neuankommenden gar nicht rein, obwohl sie aus dem Dorf kamen, weil sie alle Angst hatten, dass die Corona mitbringen würden. Das war also eine grausame Situation. Da ist sicherlich auch einer fast verhungert oder verhungert vor den Toren seines Dorfes und hat vielleicht auch deshalb und da Selbstmord begangen. Es gibt ja nach Indien hin diese sogenannte grüne Grenze, wo man leicht rein kann nach Nepal. Auch die war ursprünglich gesperrt und die Menschen sind dort zum Teil umgekommen. Zum Teil haben sie es dann doch geschafft, irgendwo ein Schlupfloch zu finden und durchzukommen. Am Anfang waren auch die Fallzahlen unten im Terai, das an Indien angrenzt, wesentlich höher als im Rest des Landes.
Du hast gerade die Polizisten erwähnt. Wie haben die sich denn verhalten?
Das kommt natürlich auf den Einzelnen an. Ja, da gab es welche, die waren eben sehr strikt, auch weil sie sein mussten, und welche, die waren kulanter. Aber man wusste ja nie, auf was für einen man trifft.
Ja, das stimmt natürlich. Ich würde dann noch von dir wissen wollen, wie schätzt du denn die Folgen der Pandemie ein oder auch die Bekämpfung der Pandemie im Vergleich zu ehemaligen Katastrophen wie der Bürgerkrieg bis 2006 oder das große Erdbeben 2015? Wie wird Nepal das wegstecken?
Die Pandemie ist viel, viel schlimmer als alles andere. Der Bürgerkrieg fand vorwiegend in den entlegenen, nicht ganz so dicht besiedelten Gegenden statt und nicht in Kathmandu und nicht im Kathmandu-Tal. Das Erdbeben fand auch nur in bestimmten Teilen des Landes statt, aber irgendwann war das einfach vorüber und man konnte wieder hinreisen. Mit der Pandemie weiß man überhaupt nicht, wie es weitergeht und wie lange es noch geht. Der Lockdown ist im Augenblick aufgehoben, aber die Menschen drängeln sich schon wieder in den Bussen, obwohl auch die Regierung verlangt, Abstand zu halten und so weiter. Aber es klappt halt nicht. Und ich fürchte, dass Nepal nochmal einen Lockdown machen wird. All die Menschen, die in der Touristikbranche tätig sind, haben praktisch das ganze Jahr keinen Verdienst. Und die Pandemie ist schlimmer als bei uns, denn es gibt kein Kurzarbeitergeld, es gibt keine staatlichen Hilfen für Menschen aus der Tourismusbranche und so weiter. Alles, was es ja bei uns gibt.
Was wünschst du dir in dieser Hinsicht von der nepalesischen Regierung?
Dass sie sich mehr um die Probleme ihrer eigenen armen Bevölkerung kümmert und sie ernst nimmt und versucht, den Menschen bewusst zu helfen und sich nicht immer nur im eigenen Saft irgendwo dreht.
Ja, das können wir einfach mal so als Schlussappell stehen lassen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Ellen Dietrich, fürs Interview und diesen wirklich spannenden Einblick in die Situation vor Ort.
Ich danke dir ganz herzlich, Laura, für dieses mögliche Interview.
Danke auch. Eine ganz kleine Frage vielleicht noch. Wenn sich jetzt eine Hörerin, ein Hörer denkt, er würde sich gerne auch noch an der Aktion beteiligen, gibt es da noch eine Möglichkeit? Wie sieht es denn da aus?
Unsere Sammelaktion für Notfallpakete oder für Lebensmittelpakete läuft immer noch. Man kann dazu auf den Blog gehen, auf unserer Homepage www.hausderhoffnung-nepal.de. Da gibt es extra einen Blog, es wird beschrieben, wie man spenden kann und die Sache unterstützen kann. Denn die Menschen brauchen noch lange unsere Hilfe.